Aber gibt es manchmal, dass du etwas unter der Dusche bist und nachher kommt, hast du im Kopf und
Texte.
Proben, die dann irgendwo dann auch dort dich verfolgt? Oder dann,
ich lerne sehr viel Text unter der Dusche. Ja. Das ist vielleicht der Grund, dass ich häufig ein bisschen zu lange dusche. Aber nein, zum Beispiel die Monologe von der grossen Menschenschau, das ist etwas, was ich immer wieder in der Dusche dann auch versuche zu wiederholen. Ja. Hast du Kayla gesehen? Das wäre zum Beispiel so eine Sache.
Talk im Saustall. Persönlichkeiten aus der Region im Gespräch mit dem Andreas Troxler. Nimm Platz am Stammtisch und los rein.
Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Pura Bagno, die Marke für Ihren Badumbau von der Grüter Hans AG.
Ja, herzlich willkommen hier im Saustall. Talk im Saustall heisst unser Format. Wieder mit einem spannenden Gast. Neben mir hockt der Markus Iber. Schön bist du da.
Danke für die Einladung.
Markus Iber, nicht der Astronaut, nicht der SIGA-Chef von Rausmuch, sondern der bekannte Theaterschaffende, Veranstalter, Kulturproduzent, Fotograf aus Sempach.
Genau.
Und Leiter vom Konzertkeller Stein, wo wir auch noch darüber reden könnten. Und am Anfang immer so die Frage, Jahrgang?
1977.
Das heisst, du gehst Richtung 50?
Ja, noch nicht gerade, aber gleich. Ja.
Hast du schon ein bisschen Pläne? Gibt es ein Fest? Oder?
Gut, Fest.
Ist noch zu weit weg.
Ist noch zu weit weg, geht ja noch 2 Jahre. Ja, dürfte schon ein Fest geben, aber ehrlich gesagt noch kein Plan.
Ja, wir dürfen jetzt schon ein bisschen darauf anstoßen mit unserer Hausbar. Super Mineral haben wir da. Aber auch ein Bier, falls du ein Bier willst. Da haben wir jetzt mal
Bier dazu. Nein, ich nehme gerne ein Mineral mit.
Mit? Dann würde ich dir gerade einschenken und dann würden wir gerade überleiten zum persönlichen Gegenstand. Ich sehe hier ein reich bepacktes Buch oder Notizbuch.
Notizbuch habe ich mitgenommen, ja. Ich bin eigentlich ziemlich so digital unterwegs, versuche paperless zu funktionieren oder möglichst. Das funktioniert aber nicht bei allem, was ich mache, sprich Stichwort Theatertext, ist das immer noch ein bisschen schwierig. Und ich habe es eigentlich mitgenommen, weil ich eigentlich ohne so ein Notizbuch mittlerweile gar nicht mehr so wirklich funktionieren. Ich brauche zwar meine digitale Agenda, das ist digital, weil das wäre sonst zu kompliziert mit all diesen verschiedenen Hüten und Terminen, aber so ein Notizbuch habe ich eigentlich immer dabei für Ideen, für Abmachungen, für schnelle Notizen irgendwo. Ohne das würde es wie nicht gehen.
Das ist eine Einteilung. Also die verschiedenen Sachen, die du machst, können wir noch sprechen. Gibt es auch verschiedene Rubriken?
Nein, drin? Überhaupt nicht. Ich glaube, jemand anderes würde in diesem Buch nicht zu Schlag kommen, weil es ist einfach darauf losgeschrieben. Es ist, es hat kein Konzept, beziehungsweise eine Struktur, wo ich weiss, wenn ich wo was geschrieben habe. Aber jemand anderes würde es wahrscheinlich nicht entziffern können. Nebst dem, dass er meine Schrift wahrscheinlich auch nicht entziffern
könnte. Wie hoch ist so der Verbrauch? In einem Jahr ist es durch, oder hast du das schon mehrere Jahre?
Nein, das sind schon etwa pro Jahr eins. Je nachdem. Das ist ein bisschen unterschiedlich.
Von Jahr zu Jahr. Du tust es aufbewahren im Archiv, dass du dann vielleicht etwas nachschauen kannst.
Tatsächlich bewahre ich es auf. Ehrlich gesagt, ich habe glaube noch nie in einem ehemaligen Buch nachgeschaut, was ich dort geschrieben habe. Aber nein, ich rühre dich nicht fort. Ja. Oder noch nicht.
Ja, ich kenne es von früher, von der Agenda her. Es ist irgendwo etwas Persönliches, und man jetzt nicht weg, weil man noch verschiedene Erinnerungen drin hat. Gehen wir ein bisschen zurück. Erinnerungen ist Stichwort an deine Jugendzeit in Sempach aufgewachsen. Urgestein, kann man eigentlich sagen. Mit so ein bisschen Abstechen nach Luzern, wo wir später darauf sprechen kommen. Was kommt dir in den Sinn, Sempach? Wo bist du aufgewachsen? Schulzeit etc.?
Das ist schon lang, da könnte ich viel erzählen. Also aufgewachsen, ja, ich bin mit 4 sind wir auf Sempach gekommen. Also als ich 4 war, so. Und ja, darum, also meine ganze Erinnerung schon an Sempach. Ich bin, ich habe die ganze Kindheit gefühlt dort verbracht. Und ja, Sempach würde ich wirklich als Heimat bezeichnen. Viele Erinnerungen an die Schule. Ich bin aufgewachsen in der Biomat, gerade direkt am Waldrand, viel dort im Wald, am Mühlitalbach, mit sehr vielen Kindern im Quartier, im gleichen Alter oder ähnlichen Alter. Und schon gleich sehr viel unternommen auf eigene Initiative, sei es mit den Kindern im Quartier oder später dann mit den Schulkolleginnen und Kollegen. Der Schulweg war immer recht ein wichtiger Teil des Tagesablaufs, weil man dort so die anderen Kind trifft und Ideen spinnt und so.
Wie lange war der?
Ja, nicht so lange. Also von der Bühlmatt quer durch Städtli durch auf diese Seite vom Städtli. Aber gerade so der Städtli durch ist als Kind immer sehr spannend gewesen. Es hat ja doch ein paar Wege gegeben, wo man ober, unter oder See unter durch. Da gibt's ganz viele, hat's ganz viele Alternativen gegeben.
Und aufgewachsen bist du mit Geschwistern noch?
Genau, ich habe eine jüngere Schwester und jüngere Brüder. Mhm. Genau.
Die sind immer noch alt Zempach?
Oder die sind alt Zempach oder Zneukirch, der Brüder Zneukirch, die Schwester Zempach, genau. Ja. Mhm. Nein, sind alle noch in der Region.
Und ja, wenn wir so ein bisschen Schulzeit noch darauf sprechen kommen, gibt es gerade dort irgendeine Anekdote. Du bist ja, jemand, der aktuell auch viel im Kulturtheaterbereich arbeitet. Hast du dort schon im Theater gespielt, im Schultheater, oder hast du Regie geführt oder schon daheim heimliches Programm geschrieben?
Nein, nicht unbedingt. Also ich habe zwar, wir haben als Kind haben wir sehr viel so Familienfester Sketches gespielt. Oder auch bei den Grosseltern daheim, im Estrich oben haben wir am Theater gemacht, so ich und meine Cousine mit den Geschwistern zusammen. Und dann das erste Mal so richtig erinnern an Schultheater ist das Abschlusstheater, dritte Sek, wo schon in dem Sinn prägend war, dass das erste Mal war, so eine Produktion. Ich kann mich zwar an das Stück nicht mehr so wirklich erinnern, aber ich weiss, dass es wichtige Zeit war von der Schulzeit, der Abschluss. Und mittlerweile darf ich ja das Abschlusstheater von der dritten Sekte jeweils inszenieren mit den Schülern zusammen. Und das finde ich tolle Arbeit.
Das gibt es immer noch.
Das gibt es immer noch. Es hat sich, ist grösser geworden, würde ich mal sagen, als zu meiner Zeit. Aber finde ich eine super Sache für den Abschluss von 9 Schuljahren. Dass wir gemeinsam, also sprich die ganze Stufe, alle Schüler, die in dieser Stufe involviert sind, zusammen ein Projekt macht. Und das Theater eignet sich durch das halt sehr gut, weil man die verschiedenen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler auf den verschiedenen Ressourcen auch wirklich einsetzen kann. Sei es auf der Bühne, aber auch Kostüm, Bühnenbau, Werbung, Webseiten programmieren, Gastronomie. Das kann jeder Schüler, jede Schülerin seinen Teil da dazu beitragen, was ich super wertvoll finde.
Mhm. Und das Musikinstrument hast du nicht gelernt damals in der Schulzeit?
Mal, ich habe Klavier gelernt und bis zu der ersten Sek, glaube ich, oder so, bin ich auch noch im Unterricht. Ja, aber das ist es dann auch etwa gewesen. So
und heute spielst du nicht mehr?
Nein. Ja. Also ich spiele schon, ich habe daheim so ein Harmonium, wo ich so ein bisschen drauf rumklimpere, würde ich dann sagen, aber es ist kein, das hat nicht mehr Qualität.
Mhm. Also ja, ich spreche es an, weil dein Bezug zur Musik ist schon gross. Nebst dem Bezug zu allgemein zur Kultur, Theater, Stein, Sempach, was kannst du dir darüber erzählen? Also wenn es mir recht ist, haben eher ein paar Jungs zusammen gesagt, da muss etwas gehen, wir können da etwas machen. Bis heute aktive Musiklokal, wo ja, immer wieder spannende Konzerte veranstaltet werden, auch dank dir. Wie ist wie der Start gewesen?
Der Start ist genau
wie
so.
Wie alt bist du gewesen?
20 sind wir gewesen. Ja. 1997 gewesen. Ja, es ist wirklich genau so, wie du beschrieben hast. Es sind 4 Freunde gewesen, Schulfreunde, wo gesagt haben, es muss etwas gehen, oder wir wollen etwas machen. Das war eigentlich so der Ansporn gewesen. Ich habe zu dieser Zeit schon 2-mal im Jugendtheater Willisau Theater gespielt zu dieser Zeit und bin über das Jugendtheater so ein bisschen als Jazzfestival Willisau reingekommen. Und habe ich gemerkt, was es heisst oder was es kann bedeuten, so ein Musikfestival zu organisieren oder Konzerte zu organisieren. Und dann war es so gewesen, dass wir aus dem Bedarf, dass wir gefunden haben, ja, es Zempach sollte eigentlich auch Konzerte geben, regelmässige Konzerte geben, sind wir irgendwann auf den Keller gekommen, auf den Sandsteinkeller, wo wir gewusst haben, dass der existiert, wo wir irgendwann gewusst haben, der ist, glaube ich, leer oder unbenutzt, und sind relativ naiv und blauäugig zu der damaligen Vermieterin von dem Keller und haben gefragt, ob wir den mieten können für ein Konzertlokal. Und so im Nachhinein weiss ich nicht, ob Frau Helferstein, die mittlerweile nicht mehr lebt, aber wo Besitzerin war von dem Keller, ob sie wirklich verstanden hat, was wir da so wollen. Aber sie ist dort wohlwollend gewesen und hat uns den Keller vermietet. Wir haben den aus eigener Initiative, Kraft und Finanzen ausgebaut, in dem Rahmen, was möglich war für uns. Und das Lustige ist, dass das eben 97 war, also bald 30 Jahre. Und es ist eigentlich immer noch das gleiche Team, es sind immer noch die gleichen 4 Köpfe, es hat sich einfach erweitert. Da sind Freunde dazugekommen, da sind Freundinnen dazugekommen, die später Ehefrau geworden sind. Und mittlerweile ist das ganze Team, sind 15 Leute, die sich da gemeinsam engagieren und das Konzertprogramm am Leben erhalten. Mit rund 11 Konzerten pro Monat.
Und ist damals, das habt ihr aus eigener Kasse finanziert? Oder hat es da auch schon Kulturförderung gegeben, die bei dir auch ein grosses Thema ist, wo man irgendwo kann anklopfen und sagen, hey, wir haben ein Projekt, wir wollen etwas machen, können wir uns unterstützen? Oder wie hat das funktioniert bei der Finanzierung damals?
Kulturförderung hat es sicher gegeben. Wir haben das nicht gewusst und auch nicht, wir sind dem auch gar nicht nachgegangen. Wir sind in dem klassischen Aufbau gewesen, Battlebriefe schreiben, Eltern anpumpen. Die Eltern haben uns damals also wie ein Startkapital gegeben von ein paar hundert Franken. Mit dem haben wir Werkzeug gekauft, Material gekauft, eine Bühne gezimmert und ein bisschen Scheinwerfer aufgehängt. Sehr rudimentär. Und wir haben es dann wir haben Stühl gekauft, wir haben Geld gesucht zum Kaufen von diesen Stühlen und haben eigentlich so Stuhlpatronat angeboten. Betrag weiss ich glaube nicht mehr, wie viel als wir für so ein Patronat pro Stuhl haben wollen. Aber über das Geld, das dort zusammengekommen ist, haben wir dann einerseits die Stühle, aber auch noch anders können finanzieren, was es so gebraucht hat für den Start von dem Lokal. Das mit der Kulturförderung ist dann erst später gekommen. Ist ein längeres Projekt gewesen, bis das zustande gekommen ist.
Und wer ist als erstes gekommen, wo spielen? Oder was haben die für eine Veranstaltung gemacht? Weißt du das noch?
Ja, das ist die heutigen Pagare in Sieme sind an der Eröffnung gewesen. Und eine Band, die hat damals Fantasy geheissen und die Sängerin ist Priska Zemp gewesen, heute Heidi Happy.
Ja, und bis heute aktiv noch, der Steif. Sehr eindrücklich, dass ihr da zusammen geblieben sind bis heute. Ich werde dort noch anschliessen in dieser Zeit. Du bist ja parallel im Berufsleben tätig gewesen, 20-Jährige. Du hast eine Lehre gemacht, du hast eine Fotografie gewählt. Wie ist es zu dem gekommen? Ist das gerade klar gewesen von Anfang an oder hast du zuerst noch etwas anderes wollen?
Nein, das war relativ klar gewesen, wo der Berufswahlprozess oder Sek so losgegangen ist. Unser Nachbar in der Bühlmatt war mein Alta-Vertreter. Hat mein Alta-Kameras an Fotogeschäfter vermittelt, vertrieben. Und er hat mir dort so ein bisschen Türen für die Fotografie geöffnet und mir auch Kontakt gegeben für Schnupperlehren. Und eine von diesen Schnupperlehren war beim Marfurt in Emmenbruck, das Fotogeschäft. Und die konnte ich dann im Anschluss auch die Lehre machen. Ja. Das ist eigentlich wie das Einzige gewesen, wo ich bin schnuppern als Beruf. Und die Ärmel reingezogen und drin geblieben. Ja.
Was macht man in der Lehre für Aufträge?
Das war eine Lehre, die es heute so in dem Stil natürlich nicht mehr gibt.
Arbeit noch, oder?
Genau, ja. Es ist ein sogenannter Fotofachangestellter, hat das geheissen. Das ist eigentlich, so aus heutiger Sicht, sind das eigentlich wie drei Berufe gewesen: Fotografie, Fotolaborant und Fotoverkäufer in einem. Und ich war in allen drei Standbeinen während der Lehre dort gearbeitet bei Marfurt. Und habe dann nach der Lehre zuerst ein Jahr bin ich ins Labor, nur Fotolabor, dann ein Jahr nur im Verkauf. Und dann im Anschluss an das habe ich in einem grösseren Fotogeschäft, Fotooptikgeschäft, ein Studio übernehmen, ein Studio leiten. Und dort bin ich dann voll und ganz nur noch in der Fotografie gelandet. Mhm. Und 2021 habe ich dann selbstständig gemacht und parallel dazu als Freelancer bei der Zuckerzeitung angefangen. Und so eigentlich so den Weg auf die selbstständige Fotografie eingeschlagen. Ja.
Mhm. Also die Tageszeitung war immer Freelance gewesen. Du bist nicht angestellt gewesen. Wie war die Arbeit gewesen? Weil dort ist ja auch dort ist ein Anlass, der Cyber geht. Auf was schaut man da denn am Anlass? Oder gibt es da einen Auftrag? Den musst
du ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja, je nachdem, was es für einen Anlass oder für einen Auftrag ist, ist das Briefing sehr genau. Also sprich, wenn es um ein Interview von einer Person geht, muss natürlich die Person irgendwo abgebildet werden. Wenn es ein öffentlicher Anlass ist, muss man mal schauen, was läuft und versuchen, irgendwie die Stimmung einzufangen. Wenn es Sport war, ist es auch klar, Fußballmatch. Oder eben bei der Zuckerzeitung natürlich sehr attraktiv immer gewesen, zum Fotografieren, ist ein DVZ-Match. Das habe ich auch immer sehr gerne gemacht, weil das ist schnell. Du kannst dich wie nicht vorbereiten, es rebelt nur so und du musst irgendwie hoffen, dass irgendwo der Böck und der Spieler irgendwie richtig getroffen sind und so. Und das hat mich immer sehr gereizt.
Stellen wir das extrem schwierig vor, jetzt wenn du von Eishockey redest, dass dort die wichtige Situation dann hast und vielleicht der Böck noch siehst, oder dann hast du einfach immer gedrückt und tausende viele Fotos gehabt und die Nachbearbeitung war intensiver als Fotografieren, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das war so der Anfang von der digitalen Fotografie dort schon, als ich bei der Zuckerzeitung war. Ja, man hat sicher schon mehr abgedrückt als noch zu analogen Zeiten. Aber ja, es war wirklich so, gewesen, so ein bisschen versuchen, einen Ansatz von versuchen, ein Spiel zu lesen und zu verstehen, was irgendwie einigermaßen passiert, dass du im richtigen Moment irgendwo am richtigen Ort bist mit der Kamera. Ja, schnell ein bisschen Erfahrung müssen aufbauen. Am Anfang schon recht reingerührt worden in das System.
Und heute bist du EVZ-Fan, oder? Ist das Blubben mit dir so kein, was du verfolgst?
Ich verfolge es zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Sport allgemein, also Eishockey, Fußball, auch Leichtathletik, Schwimmen, das schaue ich sehr gerne im Fernsehen. Ich bin eigentlich so eine, ich sage immer, das ist für mich so die beste Unterhaltung. Weil Filme schaue ich natürlich auch sehr gerne und viel, aber das ist dann, finde ich, so, schaue ich wie mit einem anspruchsvolleren Auge. Und ich finde, Sport ist wirklich für mich das Paradebeispiel, um mich unterhalten am Fernsehen. Ich schaue eigentlich gerne Fußball.
Wie ist es nachher weitergegangen jetzt mit der Fotografie? Du hast in dem Studio geschafft, Freelance, haben wir darüber geredet. Ich habe mir notiert, mit Mixer hast du eine Agentur gegründet mit anderen Leuten. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, das ist eine ähnliche Gruppierung, vielleicht ein bisschen anders zusammengesetzt als schon die Gruppierung, die der Stein gegründet hat.
Oder du bist selbstständig geworden mit dem?
Genau, ja. Es ist eigentlich... Wir haben dem so ein bisschen Agentur gesagt, das ist im heutigen Sinn eigentlich vor allem eine Ateliergemeinschaft gewesen, eine Bürogemeinschaft, die versucht hat, zusammen Aufträge überzukommen und auch gemeinsam Aufträge umzusetzen. Das war eine total tolle Zeit gewesen. 2003 haben wir die gegründet. Ich bin dann 2012 zu dem Büro wieder raus. Ich arbeite aber immer noch mit den Leuten zusammen, wo wir damals das Büro hatten, einfach auf Auftragsbasis oder wenn es sich ergibt. Der Büroplatz hat sich einfach verändert. Das Büromixer gibt es immer noch, die Ateliergemeinschaft gibt es immer noch. Ist mittlerweile eigentlich eine Ateliergemeinschaft, wo alles Grafiker drinnen sitzen.
Und wie ist das gesehen mit der Welt? Ich habe so das Gefühl, das ist wie von Sempach mal raus und du bist in Luzern tätig, aktiv, inklusive dann auch kulturell, nebst dem Arbeiten. Das hat dort ein bisschen angefangen, weil ich habe das Gefühl, du bist so einer, der zwischen zwei Welten pendelt, auch heute noch, oder? Also vom ländlichen Sempach und von dem städtischen Luzern, wo auch vielleicht ein bisschen ja, näher an den neuen Trends ist oder mehr Kultur noch affin ist. Wie ist das gewesen für dich? Und weil du gewohnt hast, hast du ja nie dort, oder hast du mal gewohnt?
Ja, ich habe 12 Jahre zu Luzern gewohnt, mit Unterbruch. Aber im ganzen 12 Jahre zu Luzern, an der Bleicherstrasse. Also wirklich mitten in der Neustadt. Für mich war immer klar, dass ich eigentlich gerne mal in der Stadt wohne. Ich habe auch sehr gerne in der Stadt gewohnt. Und gleich sind die Wurzeln und der Bezug auch wegen dem Stein natürlich immer sehr stark ins Sempach geblieben. Und mit den Kindern dann und mit dem Eintritt in die Schule war klar, dass wir eigentlich zurück auf Sempach wollen. Das hat sich dann auch ergeben. Und ich finde so... Ich mache sehr gerne immer noch den Spagat zwischen Stadt und Sempach. Ich fühle mich an beiden Orten sehr daheim und ich will das eine oder das andere nicht missen. Ich finde, wie du gesagt hast, es ist eine sehr bereichernde Situation, dürfen an beiden Orten aktiv zu sein.
Und so eben der Draht zu der Heimat nie verloren, auch wenn du so zehn gewohnt hast. Hat es dich auch verändert, die Stadt?
Ich glaube schon, ja. Schwierige Welle richtig, aber es hat mich sicher, Joy-Klappen sind sicher aufgegangen, ein breiterer Blickwinkel und durchs immer professioneller werdende Theaterschaffen von mir ist nicht nur wegen der Stadt, sondern auch wegen dem Theaterschaffen, glaube ich, der Fächer aufgegangen in Interessen, in Haltungsfragen und so weiter. Ja.
Und wenn wir jetzt bei der Fotografie noch sind, mit der Agenturtätigkeit, wie hat sich das dort weiterentwickelt bei dir? Oder von den Aufträgen her, wie auch vielleicht von der Inspiration, die du erfahren hast, weil es noch den Austausch mit anderen Fotografen gegeben hat oder der Kulturszene?
Ja, die ganze Szene, die ganze Kulturszene von der Stadt und von der ganzen Region ist für mich immer wichtig gewesen, auch in Bezug auf die Aufträge der Fotografie. Ich habe viel, zum Beispiel auch regelmässig für das heutige 041, damals Kulturmagazin, fotografiert. Das war dann auch so eine wichtige Schnittstelle gewesen zwischen Kultur und Fotografie. Ich habe dann meinen Atelierplatz, dort, wo ich mein Atelier immer noch habe, an der Klosterstrasse. Mit dem Atelier hat sich die Auftrags- Lage ein bisschen verändert, mehr Porträts gemacht, mehr Personenbilder, durch das auch mehr Personenbilder für Firmen, also nicht nur im Atelier, sondern auch extern gegangen zu den Firmen raus. Und das mache ich auch heute noch. Nebst dem ich auch für die Architekten, also für Architekturbüros Gebäude fotografiere. Das hat sich so ein bisschen mit dem Wegzug beim Mixer hat sich das ein bisschen fokussiert auf den Bereich Porträtfotografie, Studiofotografie. Und dann draussen, im breitesten Sinn gesagt, People-Fotografie und Architekturfotografie.
Mhm. Ja, bist du schon länger in diesem Geschäft tätig? Wie, was ist der, wenn jetzt einer müsstest rauspicken, was ist der da, ein Shooting in Erinnerung geblieben oder eines, das ganz speziell war oder wo, das heißt, das habe ich es noch nie erlebt oder da ist jetzt eine ganz andere Persönlichkeit vielleicht, die nehme ich gar nicht so wahr im Fernsehen, wenn es um Porträtfotografie geht oder hast du irgendein Erlebnis von wo der geblieben ist aus diesen ja, 30 Jahren.
Ja, ja, schon bald. Ja, da gibt es verschiedene. Also der Franz Steinecker zum Beispiel, für das Kulturmagazin, glaube ich, damals fotografiert. Das ist mir geblieben, einfach als sehr, ein, sehr interessanter Mensch, finde ich. Es ist dort um, ich glaube, es ist im Zusammenhang mit der Salmodulabel gewesen, das Porträt. Und also das heutige der Vorgänger, die ganze Luzerner Theater-Diskussion, die damals schon angefangen hat. Und ich habe ihn dort gebeten für das Portrait-Shooting am Tisch mit Duplo-Legostein, so ein bisschen etwas zu bauen. Und das ist eine lustige Begegnung gewesen, ist mir sehr gut geblieben. Victor Giacobbo war zum Beispiel auch jemand, den ich sehr lustig gefunden habe zum Fotografieren. Und wo du vorher gesagt hast, was mir so speziell, was so welches Shooting mir so speziell geblieben ist, kommt mir so spontan eine Serie Sinn, die ich glaube auch für das Luzern, also für das 041 gemacht habe. Das waren Bauarbeiter auf der Baustelle zum neuen FCL-Stadion, also zum heutigen Stadion. Das war sehr ein lustiges oder interessantes Shooting, im ganzen Stadion rumzulaufen. Extrem viele Nationalitäten. Verschiedenste Menschen, die dort in diesem Stadion rumgewuselt sind und verschiedenste Aufträge gemacht haben, das habe ich. Das war ein cooler Tag.
Mhm. Und die hast du natürlich abgelichtet oder haben sie müssen posieren?
Sie haben natürlich schnell müssen posieren, aber ich habe sie an dem Ort fotografiert, wo sie gerade an der Arbeit waren. Also nicht lange Zeit pro Person, aber sie haben natürlich schnell müssen die Arbeit ablegen und sich in irgendeine Form von Pose stellen. Ja, genau.
Ja, das Thema Fotografie, das dich aktuell weniger beschäftigt, wie du gesagt hast, weil du auf der anderen Seite Theater und Kunst, wo wir nachher darüber reden, ausgebaut hast. Abschließend zur Fotografie, wie hat sich das verändert? Oder, heute, jetzt her gesagt, oder, du hast eine KI, du hast Stockmaterial, braucht es den Fotograf noch? Und wenn ja, wieso? Und musst du jedes Jahr wieder eine neue Kamera haben, weil es so schnell gegangen ist mit der technischen Entwicklung? Einfach so ein bisschen plakativ jetzt einmal gefragt.
Also ich bin überzeugt, dass der Fotograf noch braucht, aber dass sich der Beruf verändert und auch der die Art der Bilder, die man braucht, das ist ja, glaube ich, die Natur der Sache und alles verändert sich ein bisschen. Das finde ich auch nicht unbedingt schlimm. Aber es, ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, dass man Bilder kann herstellen kann, so wie man sich es vorstellt als Auftraggeber. Und ich glaube, das kann KI vielleicht zum Teil übernehmen, aber sicher nie in dieser Individualität, wie das ein Fotograf oder eine Fotografin kann machen. Nebst dem, dass ich glaube, dass es noch länger geht, bis es möglich ist, Bilder herzustellen, wo dann zum Beispiel dein berufliche Umfeld, das berufliche Umfeld von der auftraggebenden Firma, vom auftraggebenden Team irgendwie kann darstellen kann. Ich glaube, das ist immer noch viel direkter, viel, sind viel mehr Soft Skills nötig, wo der Fotograf eben kann einfahren oder wo er sollte können einfahren, wenn man unterwegs ist mit der Kamera. Und KI kann das, glaube ich, hoffentlich noch länger nicht. Mhm. So die Authentizität der Bilder, die ich hoffe, wo schon noch. Und ich glaube immer noch gesehen den Unterschied zwischen einem echt hergestellten Bild und einem KI-generierten Bild.
Und gibt es noch so ein Projekt, wo du sagst, das möchte ich unbedingt mal noch machen, fotografieren, eine Person oder ein Auftrag, eine Örtlichkeit oder ein Gebäude, das auch architektonisch Also wenn es dir Spass macht, kannst du selber gut fotografieren, ja,
genau.
Oder? Müsstest du ja nicht auf den Auftrag
warten. Schwierige Frage, so spontan.
Oder irgendeine Technik, die du ausprobieren oder?
Ja, also ich habe in der letzten Zeit wieder vermehrt angefangen, analog zu fotografieren. Mhm. Und also ist nicht etwas, was ich noch nie gemacht habe. Im Gegenteil, früher haben wir sehr viel gemacht, aber wieder mal einmal mit einer Sinar, also mit einer Fachkamera, 4-5 Inch, grossformatige Negativ, so etwas wieder mal machen und selber ins Labor gehen und das Negativ entwickeln, den Print zu machen, so, das hätte ich schon wieder mal Lust. Ist aber durchaus ein bisschen aufwendiger, weil das Material habe ich, Kameras hätte ich noch, also jetzt nicht eine Sinar, aber analoge Kameras, aber vom Labor ist natürlich nicht mehr rum, da müssen wir alle sich wieder irgendwo gehen. Einmieten.
Ja, wir verlernen das Thema Fotografie und Jugendzeit. Wir kommen nachher zu deinen Projekten zu sprechen. Aktuell auch in Sempach. Nachher heisst nach der Werbung. Bleibt dran, bis gleich.
Der Videopodcast wird Ihnen präsentiert von Pura Banjo, der Traumbadmacher von der Grüter Hans AG. Wir erfüllen Ihren individuellen Badtraum bis ins kleinste Detail. Dank uns investieren Sie nachhaltig und sinnvoll in die eigenen vier Wände.
Der Videopodcast wird produziert von Luvido Videoproduktion. Dein Partner für Videoproduktionen aus der Region.
Ja, wir sind zurück hier im Soulstall. Talk im Soulstall heisst Format. Neben mir ist immer noch der Markus Iber. Theaterschaffer, Veranstalter, Kulturproduzent und Fotograf. Fotografieren haben wir vorher darüber geredet. Du hast ganz viele andere Hüte noch. Hast du den Überblick noch? Also, als ich es angeschaut habe, gedacht, also, er macht Theater, ist Regisseur, Produzent. Ja, du hast ein Buch, das du aufschreiben kannst, aber gleich hast du extrem viele Welten und viele Aufgaben, die du erfüllst. Wie machst du das?
Ich habe es vom Anfang gesagt, eine digitale Agenda, das ist schon mal recht wichtig, um so die Termine im Kopf zu haben und die Übersicht zu haben. Ja, ich finde das gar nicht so. Für mich ist das natürlich so entstanden. Ich finde, ich kann mir aufzählen, was ich alles mache, tue ich selber auch, aber es ist, ich empfinde es dem Alltag eigentlich gar nicht so. Es gibt schon so Tage, wo ich, wenn man so muss, vom einen Projekt in ein anderes Projekt switchen, weil man am Morgen vielleicht das eine macht oder vielleicht noch Sitzungen hat, die dann wieder mit etwas total anderem zu tun hat und am Nachmittag oder am Abend eine Probe. Das ist dann manchmal schon Hut ab, Hut an, das ist dann aber noch schwierig, aber in der Regel ist das so für mich so ein fließender Prozess, der sich für mich sehr natürlich anfühlt. Ich kann schon glaube sagen, dass mich einfach auch sehr vieles interessiert und wenn mich etwas interessiert, dann bleibe ich dort dran, ja.
Und kannst eben schnell switchen und die schnell etwas hineindenken. Was ich mir immer schwierig vorstelle, das ist jetzt die Rolle als Schauspieler. Erstens mal den Text lernen und zweitens noch vortragen können. Hast du da nie ein Durcheinander? Also, ich tue jetzt da gerne die Projekte erläutern, wo du drin bist. Das eine ist Hamlet am Kleintheater. Dann gibt es die grosse Menschenschau im Neubad. Alles im Herbst. Ja, eben, machst du kein Durcheinander.
Nein, bis jetzt ist das allzu lange. Nein, bis jetzt ist das noch nie passiert. Nein, ich glaube, es hat schon mit der Vorbereitung auf so eine Rolle, auf so einen Text zu tun. Und nein, also das Vermischen ist noch nie passiert. Da kann man es auch relativ schwierig vorstellen, dass das Vermischen ein Problem ist. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel so ein Hirn ja auch kann irgendwo speichern und wie schnell also es geht, bis das gespeichert dann auch wieder davor ist, wenn man es länger mal weggelegt hat. Ja, ja, immer noch, ja, genau, trotz dem Alter. Ja. Nein, das ist, geht wirklich gut und ich kann mich nicht beklagen, das funktioniert mit dem Text lehren.
Ja, und wenn wir beim Schauspiel bleiben, wie ist es weitergegangen? Also wir haben über das Theater geredet, den dritten Sack. Jetzt bist du quasi alle Jahre eingebunden in einem Projekt. Hast du mal dann noch etwas ergänzt mit Schauspielschule in Berlin oder Hamburg? Oder ist das der Marco, der das einfach getroffen hat und Freude hat und hinten ab so eine Performance hinbringt, weil er ein Naturtalent ist?
Ja, das müssen andere beurteilen, ob ich ein Naturtalent bin. Nein, es ist klassischer Autodidakt, würde ich dem sagen. Ich habe ja vorher gesagt, ich habe im Jugendtheater Willisau so die ersten Versuche gemacht mit Jugendtheater. Und bin dann schon gleich mal ins Theater Eternam reingerutscht. Das war damals noch semi-professionelle Gruppe in Luzern gewesen. sprich eine Gruppe, wo die Schauspielenden Laien gewesen sind, engagierte, ambitionierte Laien und das ganze Produktionsteam, Regie, Musik, Ausstattung, Profis. Und in diesem Kollektiv bin ich geblieben im Theater Eternam. Da bin ich heute noch dabei, das gibt es auch immer noch. Und wir produzieren im Minimum eine Produktion pro Jahr mit dem Kollektiv. Und das hat sich professionalisiert. Und mit der Professionalisierung vom Theater Eternam habe ich mich auch professionalisiert. Habe verschiedenste Projekte gemacht, an verschiedensten Orten gespielt und mit verschiedensten Leuten gespielt. Und mir dort, glaube ich, eine Erfahrung angeeignet, dass es dann zu dem gekommen ist, dass ich mittlerweile einen grossen Teil von meinem Erwerb mit Theater mache. Ich habe 2014 vom Kanton Luzern ein Atelierstipendium in Berlin zugesprochen bekommen. Das war eine super Zeit in Berlin und dort habe ich schon Sprecherziehung genossen, Sprechtechniken. Also Weiterbildungen habe ich gemacht, aber in dem Sinne Schauspielschule habe ich nicht gemacht.
Mhm. Und wie ist es so, wenn du zurückschaust, jetzt die Produktion, die mitgewirkt hast, wo du eine Aufnahme gesehen hast, wenn du dich selber siehst, damals und heute? Siehst du Entwicklung auch? Oder, wie ist das allgemein, wenn man sich dann sieht, spielen?
Ich schaue ganz extrem nicht gern. Ja. Ich schaue eigentlich auch fast nie. Ich schaue es dann an, da ist Hamlet jetzt ein gutes Beispiel. Hamlet ist eine Wiederaufnahme, wo wir 2022 im Kleintheater gespielt haben und jetzt eben im Herbst dieses Jahr eine Wiederaufnahme im Kleintheater. Und dort ist es natürlich gäbig, wenn man ein Video hat von damals, fürs Studium vorher, fürs Lehren, um wieder reinkommen. Dann schaue ich mir das an. Ich muss aber ehrlich sagen, ich schaue eigentlich nicht so, wie ich spiele, sondern mehr, wo bin ich durch, was habe ich gemacht, was sind so die Abläufe. Ich schaue mir eigentlich nicht so gerne zu beim Spielen. Darum, das hat sich ganz sicher entwickelt, aber ich schaue jetzt nicht so auf mein Spiel.
Oder dass du mehr auf die Regie eingehst, wo dann sagt, bin Marco da noch ein bisschen bestimmter oder da noch. Was sind dort, dass du anpassen, wie du spielst?
Ja, oder eben schauen, was habe ich damals gemacht, dass ich es bei der Probe dann wieder führen kann, im Kopf quasi und wieder einen möglichst ähnlichen Ablauf kann erfüllen kann.
Ja, ein weiteres Projekt, wo du drin bist, heisst Renata. Das ist eine Regie, die du dort übernimmst. Theatergesellschaft Sempach, die das umsetzt, Premiere im Oktober. Eine Verschwörungstheorie. Kannst du uns ein bisschen sagen, um was es dort inhaltlich geht?
Mache ich gerne, ja. Die Renata basiert auf der Sempacher Sage Renate von Wartensee. Und das ist eine alte Sempacher Sage, wo man nicht so recht weiss, seit wann es die Sage gibt. Sie spielt zwischen Sempach und dem Schloss Wartensee ist eigentlich aus meiner Optik nichts anderes als Romeo und Julia auf Sempach projiziert, zu der Schlacht bei Sempach, also 1386. Es handelt davon, dass Renate von Wartensee sich in Sohn vom Stadtschreiber von Sempach verliebt und die sind halt aus zwei verschiedenen Ständen, sprich Habsburger und Eidgenoss, Habsburgerin und Eidgenossensohn. Und die dürfen sich natürlich nicht lieben, ähnlich wie bei Romeo und Julia mit den zwei verfeindeten Familien. Und so, das spielt dann so in der Wirren von der Schlacht und endet mit dem Tod von Matthias und hat sehr viele Parallelen zu Romeo und Julia. Und ich habe schon lange mal diesen Stoff irgendwie in ein Theaterstück verpacken und bin dann mit der Idee an die Theatergesellschaft Sempach hin und habe erzählt von dieser Idee und habe gedacht, man könnte das als Stationentheater inszenieren, also als Theater, das in den Gassen von Sempach spielt und das Publikum ist unterwegs. Die Theatergesellschaft hat das eine tolle Idee gefunden und
gesagt, machen wir mal.
Genau. Und ich habe dann mit dem Bela Rothenbühler zusammen das Stück entwickeln. Der Bela Rothenbühler ist Luzerner, Dramaturg und Autor. Ich arbeite sehr viel mit ihm zusammen, zum Beispiel auch bei Hamlet. Er ist ausgezeichnet worden mit dem Schweizer Literaturpreis für sein letztes Buch. Und er hat jetzt das Stück geschrieben, also sprich die Dialoge geschrieben, die Szenen geschrieben. Und wir nennen es eine Verschwörungstheorie, weil wir eine relativ kühne Behauptung aufstellen, wie es zu der, was aus dieser Sage geworden ist im Verlauf der Zeit. Alle Details von dieser Verschwörungstheorie werde ich jetzt hier nicht verraten, für das sollen wir schauen, aber es verpackt Renata nach wie vor mit Romeo und Julia und anderen Liebesthemen rund ums Amp bekommen. Recht viel Lokalkolorit, recht viel Romeo und Julia. Sehr lustig, amüsant, leicht und alles zusammen in den Gassen und in den Plätzen von Sempach und in ein paar Innenräumen.
Ja, du hast die Rolle als Regie, hast den Text von Bela Rothenbühler. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist das vor sich gegangen? Er bringt den Text und du tust mit der Regieoptik auch wie übersetzen probieren auf einer Bühne. Und hast du dafür Inputs noch gegeben? Ist das adaptiert worden? Oder wie entsteht das, so ein Stück denn? Weil das eine ist, man schreibt es, und das andere ist dann der Blick, wie soll das stattfinden als Schauspiel oder Theater.
Bei diesem Projekt war es ein gemeinsamer Prozess gewesen. Ich bin mit der Idee zum Bela. Wir sind zusammengehockt, mehr als einen Tag, und haben das Stück eigentlich so ein bisschen in Bausteine eigentlich erarbeitet und gesagt, was könnten die Themen sein, was könnten die Szenen sein, wo sind die Spielorte, wie könnten die miteinander verknüpft sein, was braucht es für Mechanismen, dass das funktioniert als Theaterabend fürs Publikum, also noch sehr technisch, noch nicht auf den Inhalt bezogen, und haben andere Bausteine genommen, die den Inhalt betreffen, also welche Texte, welche Szenen, welche Themen, zum Beispiel aus Romeo und Julia oder aus der Renate, wenn wir übernehmen, was nicht, was interessiert uns, wo sind die Verflechtungen. Und dann hat der Bela geschrieben, ist mit Skizzen von Text wieder sind wir wieder zusammengehockt, haben das angeschaut, haben auch eine erste Leseprobe schon mit den Spielerinnen und Spielern von der Theatergesellschaft gemacht. Er hat das wieder mitgenommen, hat wieder weitergeschrieben. Also es ist nicht so gewesen, dass der Bela einfach mal einen Text schreibt und wir haben dann mit dem etwas erarbeitet, sondern es war ein gemeinsamer Prozess gewesen, bis dann das Stück auf dem Papier mal gestanden ist. Und dann mit der Probe, mit dem Text sind wir dann in die Probe und haben probiert, das im Moment an diesen Spielort in eine Form zu bringen. Und dann gibt es natürlich nach wie vor auch noch Anpassungen am Text. Das ist wie ein normaler Prozess, aber der ist dann nicht mehr so gravierend wie am Anfang.
Mhm. Ja, geile Frage. Das ist so ein iterativer Prozess, wo sich vor Ort, eben, das wird dann ändert auf den Text. Hat es jetzt etwas gegeben, was gar nicht gegangen ist oder was du dir anders vorstellst? Also, ihr probiert jetzt vor Ort proben und habt die Ausgangslage mit dem Text, die funktionieren sollte. Oder ist das dann schon mal im Grunde 90% oder 99% funktioniert? Spielt nicht so eine Rolle, ob man es jetzt vor Ort könnt proben, sondern man kann es auch drinnen proben und das funktioniert dann auch draus.
Wir proben tatsächlich nicht so viel draussen. Wir proben also auch wetterbedingt, und dass die Proben auch wirklich alle stattfinden können, proben wir schon sehr viel drinnen. Aber wir sind immer wieder an die Orte gegangen und haben das da vor Ort dann wieder ausprobiert. Aber es ist schon so, dass ein grosser Teil in diesem Projekt jetzt schon auch vor allem auch im Kopf passiert, im Sinne von, hat das alles, greift das alles so ineinander rein. Und das ist manchmal gar nicht so viel mit Theater im klassischen Sinn zu tun, sondern mehr so mit einer Timingfrage, wie lange braucht denn Schauspielerin XY vom einen Ort zum anderen Ort, während das Publikum einen anderen Weg geht. Mhm. Geht das auf oder kommt jemand zu spät oder ist man dann viel zu früh dort? Das sind Fragen, die sich sonst in einem klassischen Theatersetting weniger stellen. Und da jetzt bei diesem Projekt recht stark. Finde ich aber das mal sehr spannender Prozess, um das eben herauszufinden. Oder auch mal zu behaupten und zu sagen, jetzt probieren wir es aus, schauen wir mal, wo wir landen. Mhm. Und ich hoffe dann schwer, dass es dann Ende Oktober so funktioniert. Ja,
mit schönem Wetter.
Mit trockenem Wetter, sagen wir es mal so.
Ja, du bist in der Regie dort aktiv. Jetzt gibt es einen Unterschied. Der Markus Sieber, der Regie macht, oder wenn er Schauspiel macht. Hast du einen anderen Optik oder einen anderen Anspruch als Schauspieler wie als Regieverantwortlicher?
Es ist sicher etwas anderes, ja. Ganz sicher etwas anderes. Der Anspruch ist immer, habe ich immer einen relativ hohen an mich oder als Produkt oder vor allem an gemeinsame Prozesse. An den habe ich eigentlich einen hohen Anspruch. Aber ich schaue schon anders, ja. Und es kommt dann noch stark darauf an, mit wem man Regie führt. Sind das Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler, die vielleicht nicht alle mit vollem Elan an diesem Projekt sind, sondern vielleicht auch einfach, weil es Schule ist.
Und nicht Profis sind auch, ja.
Genau, und jetzt bei der Renata, wo es Laien sind, das finde ich total etwas Schönes in diesem Projekt, wir haben eine Altersrange, die 40 Jahre auseinander ist, also von den jüngsten bis zum ältesten Spieler sind es über 40 Jahre Unterschied. Und das macht es extrem reichhaltig. Aber es sind auch ganz andere Voraussetzungen als mit Schülern zum Beispiel. Man ist langsamer, was in, also in Bezug zum Beispiel, wie schnell das Schauspielerinnen und Schauspieler Text auswendig können. Da staune ich immer wieder, wie schnell das Schülerinnen sind. Das geht wahnsinnig schnell. Und dann haben die das im Kopf. Das ist bei Erwachsenen zwangsläufig geht es langsamer. Haben natürlich auch alle noch ihren ganz normalen Alltag nebenzu. Aber ja, ich schaue schon anders ich habe schon einen anderen Fokus in der Arbeit als Regisseur, wieder, wenn ich selber spiele.
Mhm. Oder nochmal anders gefragt, wenn du Schauspieler bist, kann der Marco da auch mal zurückstehen und die Brille vom Regie verantwortlich abgeben? Oder gibst denn du auch eine Anweisung oder einen Input als Schauspieler und sagst, da fände ich es jetzt besser, diese Szene ein bisschen dramatischer zu spielen, wo es nicht so abgeschrieben ist oder im, wie sagt man, Manuskript steht? Oder?
Im Skript, ja. Ich kann das, glaube ich, schon.
Ist das dass
ich zurückstehen, also, das kann ich, glaube oder ja, muss man, wette ich auch. Aber es ist schon so, dass ich, glaube das Glück habe, mich in Projekte zu widmen, wo der Prozess zwischen Schauspieler und Regisseur auch immer, zwischen Schauspieler und Regie immer sehr der Teamgedanke hochgeschrieben ist. Und die Aufgabenverteilung ist klar, der Fokus ist klar, aber der Prozess ist ein gemeinsamer, auch bei diesen Projekten, bei den professionellen Projekten ist das so. Und ich glaube, da hat man auch immer wieder verschiedene Augen und kann sich einbringen. Und da, egal was für eine Erfahrung und was für einen Rucksack man mitnimmt, ich glaube, man kann alle Rucksäcke in die Probe reinbringen. Mhm. In diesen Projekten, wo ich mich drin bewege. Und das schätze ich auch sehr. Also, das strikte Trennen denn zwischen Regie und Schauspiel habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon gehabt, aber mir ist schon näher können, im ganzen Prozess mitzudenken.
Ja, ein grosses Projekt, wir freuen uns drauf, wenn ihr es dann könnt umsetzen oder spielen im Oktober. Jetzt möchte ich wechseln Richtung Kulturförderung, also dort, wo Theater gespielt wird oder Projekte umgesetzt werden, braucht es auch Geld, es braucht Sponsoring, es braucht den Kanton. Du bist Präsident von der Kulturlandschaft Luzern. Kannst du dort ein bisschen einen Einblick geben? Also wie ist es zu dem gekommen, dass du das geworden bist? Und das Zweite ist, für was setzt ihr euch dort ein als Kulturlandschaft Luzern?
Kulturlandschaft ist als Verein organisiert, ist eine Interessensgemeinschaft von Veranstaltenden Organisationen im Kanton Luzern, außerhalb der Stadt Luzern, also im ländlichen Gebiet. Und das sind Institutionen wie der Stein zum Beispiel, jetzt in meinem Fall, wie Sommerhaus Sorsi, wie der Tropfstein Rausmau, Rotusbühne Willisau und so weiter. Das sind aber nicht nur Institutionen, die einen eigenen Raum haben, eben wie der Tropfstein oder wie die Rathausbühne, sondern es sind auch Organisationen wie zum Beispiel der Treffschütz, wo kein eigenes Lokal hat. Aber was allen gemeinsam ist, sie veranstalten Kultur. Das heisst, sie haben ein Programm, ein Kulturprogramm, wo sie Künstlerinnen und Künstler einladen, ihr Produkt, ihr kulturelles Produkt zu präsentieren. Sei es im Bereich Theater, Musik, Kunst, also Ausstellungen, sehr breites inhaltliches Spektrum. Und wir haben uns zusammengetan, um so ein bisschen auf die Anliegen von der veranstaltenden Organisationen vom Land hinzuweisen, um dieser Kultur eine Stimme zu geben, weil sie halt von anderen Bedingungen abhängig ist als in der Stadt. Das ist mal das eine. Die Situation auf dem Land ist anders als im städtischen Gebiet. Und auch zum Aufmerksamkeit natürlich für das Publikum auch immer. Das ist auch immer ein Vorteil, wenn man, oder immer wichtig, dass man sich Aufmerksamkeit verschafft. Und das machen wir zusammen eben auch besser als allein. Es ist so ein bisschen unser Credo, dass wir sagen, wir wollen eigentlich zusammen auftreten und nicht gegeneinander. Weil wir überzeugt sind, dass man sich eben gegenseitig nicht konkurrenziert, sondern nur ergänzt. Ausser man macht am gleichen Abend die gleiche Gemeinde, das gleiche Programm, ja, im Schlusszeichen. Mhm. Also zwei Rockkonzerte in einer Gemeinde am gleichen Abend ist, glaube ich, nicht so von Vorteil.
Ja, kannst du noch geschwind sagen, wie sich es verändert hat in der Unterstützung vom Kanton her? Dort hat so, glaube ich, so ein kleiner Paradigmenwechsel, einfach ein anderes System, wo jetzt umgesetzt worden ist. Gell?
Ja, also es hat vor dem Wechsel, den du ansprichst, hat es eine Kulturförderung auf Gemeindesebene. Je nach Gemeinde natürlich unterschiedlich. Und Kulturförderung beim Kanton. Und die kantonale Kulturförderung hat sich dann, wie sagt man so schön, es ist in die Regionen raus und man hat sogenannte regionale Förderfonds installiert, die sich annähern an regionale Entwicklungsträger, an die regionalen Entwicklungsträger im ganzen Kanton. Und jede Region hat mittlerweile wie ein eigenes Kulturfördergremium, eine eigene Kulturförderjury, wo der Kanton mitfinanziert und auch die Regionen mitfinanziert. Also sind die regionalen Förderfonds sind so ein bisschen wie der Ersatz, wenn man so will, von der kantonalen Kulturförderung draussen in den Regionen. Aber auch in der Stadt. Also in der Stadt tut der Kanton nur noch kantonal oder mit einer grossen kantonalen Ausstrahlung fördern. Also in der Stadt kann man nicht mehr beim Kanton für ein eigenes einzelnes Projekt eingeben. Sondern man gibt auch dort, dass im regionalen Entwicklungsträger Luzern Plus ist das die Region von der Stadt Luzern, vom städtischen Gebiet. Und jetzt zum Beispiel in unserer Region, Sempachersee, ist es die Region Source Mittelland, wo die Projektförderung betreibt. Und dort kann man für Kulturförderung anfragen, projektbezogen anfragen.
Und jetzt praktisch gefragt, Renata hat jetzt sicher angefragt und hat einen Beitrag X, darf man sagen, wie viel bekommen?
Ich weiss gar nicht auswendig, aber wir haben einen Beitrag gesprochen bekommen, genau. Die Kulturfördergelder sind aber öffentlich, das kann man nachschauen auf der Webseite, also immer im Nachhinein, Ende Jahr, glaube ich, werden die veröffentlicht, wer das wie viel Geld gesprochen bekommen hat. Ja, das ist projektbezogen, wird von einer Jury beurteilt und gemäss bestimmten Kriterien kommt man eine Unterstützung über oder eben auch nicht, je nachdem.
Und jetzt, ich tue jetzt extra ein bisschen kritisch schon, wieso muss man jetzt die Kultur immer unterstützen? Mit staatlichen Geldern, es soll doch selbsttragend sein und Zuschauer kommen oder Sponsoren, die Firmen noch etwas zahlen. Wieso muss jetzt da die öffentliche Hand an?
Weil es, glaube ich, ein grosses Interesse von der öffentlichen Hand ist, dass man zum Beispiel ein Standbein Standortmarketing für jede Gemeinde oder Region und Kultur ist ein wichtiger Pfeiler vom Standortmarketing, behaupte ich. Es gibt natürlich noch andere. Aber ich sage immer, Kulturförderung ist eine Behauptung von mir. Kulturförderung ist die günstigste Art von Standortmarketing, weil es relativ zielgerichtet investiert ist, das Geld. Und ich behaupte, einen relativ grossen Streueffekt kann haben. Natürlich nicht immer garantiert, dass Streueffekt hat, aber der kann es haben. Und zum Beispiel, wie Sommerhaus Sorsi zum Beispiel ist ein super Beispiel für die Stadt Sorsi, wo ich glaube, wo eine grosse Ausstrahlung hat, vom Programm, das Sommerhaus bietet. Und es ist halt nicht selbsttragend, weil die Kosten, die Kultur generiert, wenn sie professionell, wenn es professionelle Kultur ist, also wenn es professionelle Künstlerinnen und Künstler sind, die das machen, dann können die Ticketeinnahmen einfach nicht alles decken. Das ist auch bis zu den grossen Namen rauf ist das so. Und darum braucht es meiner Meinung nach ganz klar eine Unterstützung von der öffentlichen Hand. Weil es der öffentlichen Hand auch sehr viel bringt, also der Öffentlichkeit, der Gesellschaft. Und wichtig ist für den Austausch, für das Netzwerk, für die Bildung von der Gesellschaft. Und darum muss das der Gesellschaft auch etwas wert sein, von dem bin ich überzeugt.
Mhm. Ja, und Gesellschaft soll auch die sein, die davon profitiert, im Sinne von, dass man es anschauen kann oder zulassen. Jetzt zuerst ist gerade der Effekt mit dem Museum St. Urbanhof, wo es ein bisschen, sagen Sie, dass es so ein bisschen abgehobenere Kunst war. Und jetzt wollen Sie wie einen Schritt zurückgehen und es ein bisschen volksnäher machen. Wie nimmst du das wahr in deiner täglichen Arbeit, jetzt auch in Sempach? Ist die Nachfrage immer noch Kultur der Leute, dass sie sagen, wow, super, machst du das? Oder gibt es auch Leute, die sagen, du, das kostet etwas und ich habe jetzt nicht das Geld, ich will nicht dem das zahlen oder...
Also ich bin überzeugt, also nein, das ist ganz, ganz sicher ist die Nachfrage nach Kultur da. Die Frage ist immer, was ist denn Kultur? Und das ist total eine individuelle Frage. Und es gibt Leute, die sagen, die Kultur, zum Beispiel, die der Stein bietet, die sagt mir nichts, die interessiert mich nicht. Und das soll auch so sein, das ist auch gut so. Aber wir alle, glaube ich, lesen mal ein Buch, hören mal Musik im Radio. Und das ist alles Kultur. Und das ist alles irgendwo mal entstanden und musste von irgendjemandem kreiert werden. Und das passiert dann häufig halt auch im Kleinen oder hat der Start im Kleinen. Und jetzt gerade die Kultur, die wir im Stein bieten, ist häufig am Anfang von einem kulturellen Prozess, wo dann vielleicht später mal irgendetwas Grösseres daraus wird, wo dann irgendwann total selbstverständlich ist, dass wir es alle konsumieren. Es sind nicht alle gleich kulturaffin, das bin ich mir voll bewusst, aber Die Nachfrage ist riesig. Das haben wir ja zum Beispiel auch in der Pandemie gesehen, wo man plötzlich gemerkt hat, es findet nicht mehr statt. Und man hat aber das Reisen dann noch. Und auch Netflix ist quasi, irgendjemand muss das schreiben, irgendjemand muss das spielen, inszenieren und so weiter. Also auch das hat den Ursprung in einem ganz kleinen, Ort, wo irgendwo mal Kultur muss entstehen.
Ja, und das wäre auch das Thema der heutigen Zeit, dass man vielleicht mehr Zeit digital Kultur konsumiert oder halt einen Film oder wie auch immer. Wie ist das bei dir jetzt mit den Konzertveranstaltungen, die du machst, schon lange machst im Stein, über 20 Jahre? Hat sich etwas verändert? Also du hast immer noch Leute, sonst würdest du es auch nicht machen. Die Nachfrage ist rum. Was kannst du dir so ein bisschen sagen, wenn sich etwas verändert hat? Was ist es?
Es hat sich extrem viel verändert, aber es hat verschiedene Faktoren, dass es zu dieser Veränderung gekommen ist. Und eine grosse Veränderung, die passiert ist, ist der Neubau, den wir haben können realisieren während der Pandemie eigentlich. Das ist aber nicht mit der Pandemie zu tun gehabt, es ist einfach genau auf die Zeit gefallen. Der Stein ist ein Sandsteinkeller, wo man früher von außen in den Keller ist. Und die Liegenschaft ist verkauft worden an die Kooperationsgemeinde von Sempach. Und die Kooperation ist schon früh in dem Prozess zu uns gekommen und hat uns gefragt, ob wir nach wie vor Interesse haben, den Stein zu betreiben. Und wo wir gesagt haben, ja, das wetten wir, haben sie signalisiert, dass sie uns dabei unterstützen wollen und haben dann ermöglicht, dass erstens der Keller bestand, dass der weiterhin gibt und dann nicht irgendwie eine Garage geworden ist. Und haben dort einen Neubau geplant, wo das EG von dem Neubau ist das Foyer vom Stein. Also neu kommt man nicht von außen in den Stein rein, sondern geht zuerst in ein Foyer rein, wo wir jetzt eine eigene WC-Anlage haben, wo wir eine Bar haben und so weiter. Das hat vorher alles so nicht gegeben in dieser Grösse. Und von dem hat der Stein ganz klar profitiert, in dem Sinn, dass er trockener geworden ist, dass er zugänglicher geworden ist, dass wir ein Bar- und Gastronomieangebot können bieten, das wir vorher nicht können. Einfach nur schon die Tatsache, dass wir fließend Wasser haben. Und das hat schon einen grossen Publikumseffekt ausgelöst. Und seitdem haben wir mehr Publikum, das treuer ist, also wo mehr kommt, auch im Jahr mehr kommt. Und wir sind in der verwöhnten Situation, dass wir jetzt die dritte Halbsaison, also das dritte Halbjahr eigentlich ausverkauft gewesen sind. Und das ist eine Entwicklung, die wir so in dem Sinn noch nicht erwartet haben, ganz am Anfang. Wir haben es immer erhofft. Und ich persönlich bin auch immer überzeugt gewesen, dass wir eigentlich voll sein müssten, weil mit dem Programm, das wir bieten, habe ich immer gesagt, der Stein mit der Kapazität von rund 50 Leuten, es müsste eigentlich immer voll sein mit dem Programm, das wir bieten. Und das hat ein paar Jahre gebraucht, glaubt, im Sinn von, dass wir bekannter geworden sind, dass wir durch die Regelmäßigkeit, durch das nachhaltige Kulturproduzieren, hat man uns immer mehr auf dem Schirm gehabt und man hat uns auch immer ernster genommen, glaube ich. Und wo dann auch Umbau noch gekommen ist und wir jetzt da noch Räumlichkeiten haben, die das Ganze noch zeigen, wie es etwa könnte sein, kommen die Leute da lieber und bleiben länger.
Wie nimmst du Zempacherinnen und Zempacher wahr? Sind die kulturaffin? Es gibt auch neue Zuzüger, ist gebaut worden. Gibt es auch wieder neue Gesichter im Stein und wird das geschätzt? Das ist auch eine riesen Arbeit, die ihr leistet im Städtli wie auch kulturell.
Ja, ich empfinde das schon, dass das geschätzt wird. Man muss auch sagen, dass wir, also, und ja, es gibt immer wieder neue Leute und unser Publikum besteht aber nicht nur aus Sempacherinnen und Sempachern. Wir haben schon ein sehr überregionales Publikum, überkantonales sogar. Natürlich kommt der grösste Teil von unserem Publikum kommt aus der Region Sempach oder Sempacher See. Aber sind natürlich nicht nur aus dieser Region und darum ich würde sagen, Zempacherinnen und Zempacher oder sagen wir Zempacher Seebewohnerinnen und Bewohner von dieser ganzen Region empfinde ich als schon sehr kulturaffin. Ja.
Und wenn wir noch ein bisschen voraus schauen, also voraus vorwärts schauen, wie lange machst du das noch bis Pension? Also die Lust und Freude ist nach wie vor da und immer eine riesen Arbeit mit dem, was man muss ein Konzert organisieren und auch passende Leute finden.
Also ich mache das so lange, wie ich Lust dazu verspüre und es richtig finde, dass wir es machen. Wir haben als Team mal darüber geredet und haben wie gesagt, wir finden es richtig, solange wir das zusammen so machen. Der Stein hat sich irgendwann, oder das Team vom Stein hat sich irgendwann mal entschieden, dass wir das zusammen so machen und nicht auf der Suche sind nach jungen, neuen Teammitglieder, die das mal übernehmen könnten. Weil ich finde, es gibt wie so zwei Konzepte. Entweder schaut man, dass der Betrieb wie weitergeht und sich entwickelt. Das ist ein Beispiel, das ich sehr wichtig finde, dass das gewisse Institutionen so machen. Wir haben uns für das andere entschieden, nämlich wir machen, solange wir Lust auf das haben. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo man merkt, es ist nicht mehr richtig und dann wird mit dem Lokal irgendetwas anderes passieren, aber dann werden es nicht mehr mehr sein. Und,
ich finde.
Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir es so lange, eben, wir haben auch mal beim Umbau gewitzelt, wir müssen vielleicht irgendwann dann dort eine Rollatorrampe reinbauen, dass wir selber noch rein können.
Ja, schöne Gedanken. Wir gehen weiter mit den Kurzfragen. Ich bitte dich darum, die auch kurz zu beantworten. Wir starten mit der ersten Frage, die heisst, diesen Sprechtext aus einer Rolle kommt mir spontan in den Sinn. Oder wo du gar kannst.
Aus dem Stegreif. So spontan ist sehr schwierig.
Julia!
Nein, das ist eben nicht der Text von mir, weil ich im Moment ja den nicht selber sage. Das ist jetzt spontan.
Okay, gut, ja. Aber gibt es manchmal, sagen Sie, bis unter der Dusche bist und nachher dann kommt, hast du im Kopf und Texte, Probe, wo dann irgendwo dann auch dort dich verfolgt? Oder wo dann,
ich lehre sehr viel Text unter der Dusche, ja. Das ist vielleicht der Grund, dass ich häufig zu lange dusche. Aber nein, zum Beispiel die Monologe der grossen Menschenschau, das ist etwas, was ich immer wieder in der Dusche dann auch versuche zu wiederholen. Ja. Hast du Kayla gesehen? Das wäre zum Beispiel so ein Satz. Ja.
Ich habe sie nicht gesehen. Diese Rolle würde mich noch reizen.
Auch das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viel. Aber
oder vielleicht ein Charakter, weißt, wo du sagst, oh, ich möchte mal ein ganz böse spielen, ja, oder eine ganze Liebe oder.
Beides schon vorkommen, glaube ich. Nein, ich würde, glaube ich, gerne wieder einmal ich muss es so sagen, was ich gerne wieder einmal machen würde. Ich würde gerne wieder mal einen Shakespeare spielen. Schon länger her. Also ein Shakespeare-Stück, irgendeine Rolle aus einem Shakespeare-Stück. Hamlet machen wir jetzt zwar, das ist jetzt gerade aktuell, stimmt. Aber so eine klassische Shakespeare, klassischer Shakespeare-Text, wir haben ja den Text sehr adaptiert und das Projekt, wir müssen schauen, dass ihr seht, was ich meine. Aber so eine klassische Shakespeare-Adaption würde ich gerne wieder mal spielen.
Also ist der Reiz, so höhe, oder wie sagen wir dem? Ja, so.
Nein, für mich ist der Reiz der Text, der ja vielleicht auf den ersten Blick schwierig
also, ja, schwere Kost,
kommt, schwere ja. Kost ist vom Text her, den versuchen auf eine Natürlichkeit runterzubrechen, dass er hoffentlich auch von jedem Kind verstanden könnte werden.
Gut, gehen wir weiter. Diese Musikerin oder Musiker möchte ich noch im Stein hören.
Joya Marlene. Schon ein paar Mal probiert anzufragen und immer wieder.
Wird immer schwieriger jetzt. Ja.
Das ist genau der Grund gewesen. Es war irgendwann nicht spät gewesen, dass es noch gegangen ist. Und jetzt verstehe ich auch total gut. Sie darf und muss momentan in den grösseren Lokalen spielen. Ist auch richtig so. Habe ich total das Verständnis dafür. Aber das wäre jemand, wo ich sehr gerne mal würde im Stein.
Ich weiss, dass sie gerade zulässt und sie wird nächstens ihr das Telefon geben.
Ist gut.
Dann Sempach. Was finde ich besonders schön in Sempach?
Die Mittlergasse. Das hat jetzt natürlich auch mit Renata zu tun. Jetzt sind wir jetzt ein bisschen mehr. Also die Gasse zwischen dem Städtli. Also nicht die, wo man so ein bisschen gängig kennt, wo vom See unten auf ins Städtli gehen, sondern die, wo quer laufen. Dort gibt es ein paar ganz schöne Ecken, wo viele Leute vielleicht gar nicht auf dem Radar haben. Aber das finde ich sehr schön. Und der zweite sehr schöne Ort, wo mir jetzt im Moment auch immer wieder sehr auffällt, der Hexenturmgarten. Dort startet das Stück und endet das Stück. Mega schöner Ort.
Wir gehen weiter mit der Frage, persönlich. Das höre ich von meiner Frau oft.
Könntest du noch...
Sing nicht unter der Dusche.
Nein, das nicht. Ich bin jemand, der recht kaffeeaffin ist. Und wir haben seit der Pandemie eine Kalben-Kaffeemaschine, die ich sehr schätze. Und die hat den Anteil natürlich, dass es ein bisschen Kaffeesatz, ein Kaffeesatzpuff könnte geben. Und das höre ich noch ab und zu, ich müsste den Kaffeesatz ein bisschen besser putzen.
Mit dem Putz, ja. Neujahrsvorsatz.
Klingt jetzt aber auch sehr bünzlig. Aber
ja, gehen wir doch weiter, weil der Marco braut auch noch Bier. Warum braut Marco jetzt auch noch Bier?
Auch dort wieder Interesse. Ein Steinmitglied, jemand vom Steinteam, hat schon länger Bier braut. Seit vielen Jahren braut er Bier. Angefangen hat es auf seinem Balkon, auf seinem Sitzplatz. Irgendwann haben wir gefunden, es wäre doch eigentlich noch gäbig, im Stein sein eigenes Bier zu haben. Dann haben wir das gemacht, als Steinteam, das Bier, das er braut hat, so ein in einer grösseren Menge zu produzieren. Und das ist dem Stein so ein öffentlicher geworden, weil es erst mal Leute das Bier getrunken haben, die nicht nur Freunde sind und dann vielleicht ein eine ehrlichere Meinung abgegeben haben und dann gesagt haben, das Bier sei fein. Und irgendwann ist dann wie klar gewesen, das müssen wir eigentlich probieren. Und ja, warum? Weil es Spass macht, weil wir Lust drauf haben, weil es ein total schönes Produkt ist, im Sinne von etwas, wo man selber herstellen kann, wo man selber vertreiben kann. Ein selber gemachtes Produkt, wo der Zeit Weg
rausfindet. Und dazu findest du auch. Das wäre ja echt mein Punkt gewesen, oder? Dachte, jetzt hat er so viel Hüte, jetzt macht er auch noch Bier.
Ja gut, ich mache das nicht allein. Ja.
Du trinkst es.
Nein, auch nicht allein. Das machen wir zu vierten, auch mit Hilfe noch von anderen.
Und aber ein Sud, dann machen wir einen im Monat? Oder?
Es ist, in der Regel sind es 2 Übungen pro Monat, wo wir brauen, abfüllen und etikettieren die einen. Also natürlich nicht der gleiche Sud, aber der eine Sud brauen wir, der andere Sud füllen wir ab und der dritte Sud etikettieren wir. Das sind so 2 Übungen pro Monat, also alle 2 Wochen eine Abend. Und natürlich kommt dann noch dazu so ein bisschen Webseiten, Buchhaltung und all die Arbeiten, die rundherum passieren. Das teilen wir uns aber auf. Und es ist ein Prozess und eine Arbeit, die Spass macht. Ich staune, also, wenn aber Leute sagen, wie viel Zeit das man haben kann, man muss sich die Zeit einfach nehmen. Und ich glaube,
wir haben alle gleich viel. Ja.
Ja, es geht schon. Man muss das einfach, glaube ich, wählen. Es gibt schon Sachen, die halt dann nicht möglich sind. Aber ich finde keine Zeit, zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal im Kino war, zum Beispiel. Weil wenn ich dann mal einen Abend habe, wo wir etwas schauen können, dann gehe ich natürlich vor allem ins Theater oder an ein Konzert. Aber Zeit findet man immer für so Projekte, habe ich das Gefühl.
Das wünsche ich mir für die Zukunft als Abschluss.
Das, was man immer sagt, aber das meine ich ganz ernst, Gesundheit, wo ich finde, wo nicht ganz selbstverständlich ist. Gesundheit, Interesse, Gewunder. Gewunder finde ich mega. Erstens ein schönes Wort und zweitens etwas, was extrem wichtig ist.
Ja, sehr schön. Neugierig bleiben und gesund bleiben. Herzlichen Dank, bist du da, Marco.
Danke.
Alles Gute für deine Tätigkeiten.
Danke.
Schön, sind ihr auch dran geblieben und haben zugeschaut. Wir sehen uns wieder. Wir uns noch ein bisschen teilen. Das ist Talk im Solstall. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Pura Banjo, die Marke für Ihren Bad und Bau von der Grüter Hans AG.